NDR Info. Echo des Tages.
Holger Senzel begrüßt Sie zum Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 mit folgenden Themen. Warten auf den weißen Rauch. Erster Wahlgang beim Papstkonklave in Rom. Kinder und Karriere. Christina Schröder lud zum Familiengipfel. Gerd Schau in der SPD-Fraktion. Der Altkanzler gibt sich die Ehre. Schäuble muss umdisponieren. Die Eurokrise hinterlässt tiefe Spuren in der Bundesbank-Bilanz. Mündige Verbraucher. Kritik von Foodwatch am Bündnis von Ilse Aigner und eiskalter Griff. Flughafen Frankfurt wegen Schneefalls geschlossen. Massenkarambolage mit über 100 Autos. 3 Jahre lang dauerte das längste Konklave der Geschichte und die Kardinäle einigten sich damals erst dann auf einen neuen Papst, als sie nur noch Wasser und Brot bekamen und ernervte Bürger das Dach des Wahllokales im Winter abdeckten. So lange wird's diesmal wohl nicht dauern. 115 Kardinäle aus aller Welt haben sich heute eingeschlossen in der Sixtinischen Kapelle. Am Nachmittag gab es den ersten Wahlgang und dann wird ab morgen 4-mal täglich gewählt. Aus Rom, Jan-Christoph Kitzler.
Papstwetter geht anders. An diesem ersten Konklavetag in Rom gingen immer wieder heftige Schauer nieder, zum Teil mit Hagel und Blitzen. Aber an den geplanten Abläufen änderte das nichts. Pünktlich um 16.30 Uhr begannen die Kardinäle ihre Prozession in die Sixtinische Kapelle unter den Klängen einer heiligen Litanei, mit der sie um die Fürsprache für die Wahl des neuen Papstes baten. Dabei waren zum Anfang nicht nur die 115 wahlberechtigten Kardinäle, sondern auch andere hohe Würdenträger der römischen Kurie, unter anderem auch der Mann, der hier nur Don Giorgio genannt wird, Georg Genswein. Der ist einerseits der Privatsekretär des Papa Emeritus von Benedikt XVI., der sich nach Castel Gandolfo zurückgezogen hat. Andererseits trägt er aber auch noch den Titel Präfekt des päpstlichen Hauses und bleibt als solcher nah dran am Geschehen, auch wenn er kein Kardinal ist. Genswein wird seinem Chef im Ruhestand heute Abend sicherlich Bericht erstatten. Er konnte miterleben, wie alle Kardinäle noch einmal auf Latein einzeln mit der Hand auf dem Evangelium den Schwur leisteten, der sie zur besonderen Geheimhaltung verpflichtet. Darunter auch die 6 deutschen Kardinäle, die am Konklave teilnehmen. Zum Beispiel Reinhard Marx, der Erzbischof von München und Freising.
Et ego Reinhard Cardinalis Marx, spondeo voveo ac juro. Sic me Deus adjuvet et hec sancta de Evangelia, quae manu mea tango.
Schließlich aber musste auch Georg Genswein die Sixtinische Kapelle verlassen, denn der Zeremonienmeister sprach das Extra Omnes, was bedeutet alle hinaus.
Extra Omnes.
Danach wurden unter großem Blitzlichtgewitter die Türen verriegelt, die 115 wahlberechtigten Kardinäle waren unter sich. Heute Vormittag hatte das Konklave offiziell in St. Peter begonnen mit einem feierlichen Gottesdienst zur Wahl des neuen Papstes, der Missa pro Eligendo Romano Pontifice. Die Predigt hatte Angelo Sodano gehalten, der als Kardinaldekan der ranghöchste Kardinal ist, der aber selber nicht am Konklave teilnehmen wird, weil er schon 85 Jahre alt ist. Er dankte noch einmal Benedikt XVI., worauf es langen Applaus gab in St. Peter, und dann sprach er über das, worauf es in den Augen vieler jetzt ankommt, die Einheit der Kirche. Der heilige Paulus lehrt uns, dass jeder von uns mitarbeiten muss, um die Einheit der Kirche zu errichten. Denn um zu ihr zu gelangen, ist es notwendig, dass der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt wird, je nach der Kraft des Einzelnen. Wir sind alle daher aufgefordert, mit den Hirten zusammenzuarbeiten und ganz besonders mit dem Nachfolger Petri, um jene Einheit der heiligen Kirche zu erreichen.
In particolare col successore di Pietro. Per ottenere questa unità nella Santa Chiesa.
Ob es diese Einheit zumindest unter den Kardinälen gibt, wird sich schon heute beim ersten Wahlgang dieses Konklaves in Ansätzen zeigen. Die Abstimmung gilt als Testwahl zur Orientierung für die Kardinäle, wie viele Stimmen die Favoriten auf sich vereinigen können und um eine Tendenz für die kommenden Wahlgänge zu erkennen. Zur Zweidrittelmehrheit, die ein Papst braucht, wird es heute noch nicht reichen. Gegen 20 Uhr wird deshalb schwarzer Rauch über der Sixtinischen Kapelle erwartet. Wann der weiße Rauch aufsteigt, ist noch völlig offen. Viele Beobachter gehen von einem Konklave von 3 bis 4 Tagen aus. Demnach wäre der Papst noch vor dem kommenden Wochenende gewählt. Von einigen Vertretern der Kirche war in diesen Tagen immer wieder zu hören, Gott hat sich schon entschieden, jetzt müssen die Kardinäle nur noch entsprechend abstimmen.
Jan-Christoph Kitzler über das Papstkonklave in Rom. Warum eigentlich Kinder oder Karriere? Warum nicht beides? Aber muss Karriere immer gleichbedeutend mit einem Chefposten sein? Oder kann es nicht auch eine möglichst gelungene Ausgewogenheit zwischen Beruf, Familie und Freunden bedeuten? Und ist die Präsenzkultur mit 12 oder 14 Stundentagen im Büro überhaupt noch zeitgemäß? Oder sind nicht neue Modelle und mehr Fantasie in der modernen Arbeitswelt gefragt? Fragen über Fragen beim Familiengipfel in Berlin, zu dem Ministerin Schröder heute eingeladen hatte. Kerstin Steinbrecher war dabei.
Christina Schröder weiß, wovon sie spricht, sagt sie. Auf dem Familiengipfel und meint Präsenzkultur in Unternehmen, aber auch in der Politik. Sitzungen in den Abendstunden, dann, wenn auch bei ihr, der Frau Ministerin, eigentlich Zeit für die Familie, Zeit für die Tochter wäre. Der beste Mitarbeiter ist der, der am längsten am Schreibtisch sitzt. Immer noch eine weit verbreitete Haltung, findet Schröder, zu Unrecht.
Und dabei, glaube ich, wissen wir doch alle, wenn wir ehrlich sind, gerade der, der um Punkt 17 Uhr geht, ist oft der besonders effiziente Mitarbeiter, weil der sich nämlich morgens hochkonzentriert hinsetzt und Punkt für Punkt seine Sachen abarbeitet und sich eben nicht dreimal mit Kollegen zum Kaffee trinken trifft und heimlich den nächsten Sommerurlaub im Unternehmensinternet bucht.
Wenn man beim Thema Präsenzkultur besser werden könnte, wäre viel für Familien gewonnen, findet Schröder. Schröders Chefin, Bundeskanzlerin Angela Merkel, fühlt sich offenbar angesprochen, gibt zu,
dass auch mein Blickwinkel sich natürlich in dem Maße ändert, wie Kollegen im Kabinett sich mit familiären Pflichten auseinanderzusetzen haben. Und ich würde jetzt übertreiben, wenn ich sage, dass es nicht manchmal auch ein kurzes Innehalten gibt und man überlegt, naja, könnte man den Vater vielleicht noch mal in die Pflicht nehmen.
Im Falle der Familie Schröder allerdings schwierig für die Chefin Angela Merkel. Denn Ole Schröder, der Mann der Familienministerin, ist Staatssekretär im Innenministerium. Für die Unternehmen ist Merkel aber nicht Chefin, sondern wieder ganz Staatsfrau. Und die gibt den Unternehmen einen Tipp. Stellt euch auf familienfreundliche Arbeitszeiten ein. Der demografische Wandel und der Wettbewerb um gute Fachkräfte machen es nötig.
Und deshalb ist abzusehen, dass mit der sich vollziehenden demografischen Änderung in unserem Land und dem zunehmenden Wettbewerb auch um gute Fachkräfte sicherlich auch aus unternehmerischer Sicht der Faktor, wie kann ich gerade Eltern auch das Standbein Berufsleben mit kleinen Kindern möglich machen, auch das wird an Bedeutung gewinnen.
Auch die Familienministerin sieht in erster Linie die Unternehmen in der Pflicht, familienbewusste Arbeitszeiten zu schaffen. Erst wenn die Unternehmen nicht tätig werden, müsse die Politik Impulse setzen. In einem Fall sieht Schröder hier inzwischen Handlungsbedarf beim Thema Teilzeit. Immer wieder höre sie Klagen darüber, dass selbst Hochqualifizierte in Teilzeit mit Hilfsjobs abgespeist und bei Beförderungen übergangen werden. Das will Schröder ändern.
Der Schritt von der Vollzeit in die Teilzeit darf keine Einbahnstraße sein. Und deshalb werde ich mich dafür einsetzen, dass es einen Rechtsanspruch gibt, von der Teilzeit wieder in die Vollzeit zu wechseln.
Der Einspruch der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA kam prompt. Die Arbeitgeber halten eine gesetzliche Regelung für überflüssig. Bereits jetzt hätten Teilzeitbeschäftigte das Recht, am Ende der Elternzeit wieder in Vollzeit zu wechseln. Ein Anspruch, jederzeit ohne Rücksicht auf betriebliche Möglichkeiten von Teil auf Vollzeit zu wechseln, wäre dagegen nicht zu erfüllen, so der BDA. Kritik am gesamten Familiengipfel äußerten Wohlfahrts- und Familienverbände und die Opposition. Warme Worte allein würden Familien in Deutschland nicht weiterhelfen. Nun müssten den Worten Taten folgen.
Zum Familiengipfel in Berlin jetzt auch der Kommentar von Ulla Fümmer.
Wir suchen eine freundliche Hilfe, die unsere Tochter jeden Tag um 16 Uhr aus dem Kindergarten abholt und bis 18 Uhr betreut. Diese Anzeige aus der Tageszeitung zeigt, woran es unter anderem hapert. Die Kindergärten schließen, wenn die Eltern in Büro und Geschäft noch arbeiten müssen. Die Folge: nahezu jede zweite Frau arbeitet Teilzeit. Nur in den Niederlanden ist die Quote noch höher. In Befragungen kommt immer wieder zum Ausdruck, viele Frauen verringern ihre Arbeitszeit nicht freiwillig. Denn erstens bringt das weniger Geld und zweitens stoppt es die Karriere. Wer dazu heute die Bekundungen von Koalitionspolitikern hört, glaubt sich allerdings in einer anderen Welt. Danach ist die Familienpolitik der Bundesregierung ein voller Erfolg. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Mit Minijobs und Teilzeitarbeit lassen sich nun mal keine Familien ernähren. 14% aller Kinder leben in Deutschland in Armut. Gleichzeitig gibt der Staat zur Familienförderung 200 Milliarden Euro aus. Das bedeutet, theoretisch stehen für jedes Kind pro Jahr 15.000 Euro zur Verfügung. Nur diese Zuschüsse sind nach dem Gießkannenprinzip verteilt, nicht nach sozialer Bedürftigkeit. Davon profitiert auch der Manager, der seine Frau beitragsfrei in der Krankenversicherung mitversichert und durch das Ehegattensplitting massiv Steuern spart. Doch daran rührt die Bundesregierung nicht. Sie will vielmehr jetzt regelmäßig einen Bericht zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf erstellen. und dafür sorgen, dass Frauen einen gesetzlichen Anspruch erhalten, ihre Teilzeit in eine Vollbeschäftigung umwandeln zu können. Dieses Vorhaben kommt am Ende der Wahlperiode allerdings zu spät, um noch realisiert werden zu können. Außerdem wirkt diese Garantie nur dann, wenn es genug Kindertagesstätten und Ganztagsschulen gäbe. Und so ist auch dieser Familiengipfel wieder ausgegangen, wie alle vergleichbaren Veranstaltungen zuvor, mit viel Lärm um nichts. Das war leider zu erwarten, denn Familienministerin Christina Schröder ist noch nie durch eindeutige Stellungnahmen aufgefallen und auch nicht durch Ideen, die den Familien und den Frauen genutzt hätten. Lieber belässt sie es bei Appellen und Althergebrachten. Sie lehnt Quoten für Frauen ab, spricht sich für das Betreuungsgeld aus und verteidigt die Hausfrauenehe. Nichts davon, das hat die Erfahrung gezeigt, macht den Familien das Leben leichter. Wie gut, dass ihre Amtszeit in einem halben Jahr endet.
Olaf Hirmer kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen Tag bevor Angela Merkel zur Bundeskanzlerin gewählt wurde, war ihr Vorgänger Gerhard Schröder zum letzten Mal in der SPD-Fraktion am 21. November 2005. Nach 7 Jahren und knapp 4 Monaten gab sich der Altkanzler heute wieder die Ehre, die Genossen im Bundestag zu besuchen. Aus Berlin, Georg Schwarte.
Der Kanzler kommt, da klatschen sie, freundlich. Sie stehen auf. 8 Jahre ist das nun her, dass er hier war, im Fraktionssaal. 10 Jahre Nein zum Irakkrieg. Darüber wird er reden. Dass heute und auch sonst die meisten doch wieder nur über seine Agenda 2010 sprechen wollen, Gerd Schröder, ist das fast egal.
Bescheiden wie ich bin und immer gewesen bin, kann ich damit leben.
Ja, das kann er wohl. Und dann steht er eine Stunde später neben seinem ehemaligen Kanzleramtschef, dem heutigen Fraktionsvorsitzenden Steinmeier. Und es ist fast wie früher.
Herr Bundeskanzler Gerd Schröder, du hast das Wort.
Doch, das gefällt ihm. Genauso wie das Lob national und international für seine Agenda-Politik. Späte Genugtuung. Aber Rehabilitation, da guckt er grimmig.
Das freut mich. Aber Rehabilitation ist das nicht. Denn dann müsste ich ja Schlimmes gemacht haben. Das habe ich aber nicht. Wäre mir auch nie eingefallen.
Nein, selbstbewusst wie immer. Gerd Schröder, der heute Morgen lesen musste, dass der grüne Trittin der SPD vorwirft, damals Mindestlöhne verhindert zu haben. Quatsch, sagt Schröder. Die Grünen wollten auch nicht.
Insofern hat mich das teilweise geärgert, aber wirklich nur sanft, gelegentlich amüsiert. Denn ich kenne meinen Freund Jürgen ja.
Und seine SPD kennt er auch. Dass die bis heute mit der Agenda 2010 in Teilen fremdelt, dass Stolz keine Agenda-Kategorie ist, so sind wir eben wir Sozis, sagt Schröder.
Eine Partei wie die SPD ist immer eine Partei, die noch ein bisschen besser machen will. Und das verhindert, dass man Zufriedenheit ausstrahlt.
Was wiederum verhindert, dass die SPD derzeit in den Umfragen gut dasteht. Aber da blitzt es dann schon wieder auf, dass Wahlkämpfer gehen im Hause Schröder. In Niedersachsen, sagt er, habe es doch gerade auch geklappt, aus einem Rückstand einen Sieg machen.
Und machen wir uns doch nichts vor. Es spricht ja überhaupt nichts dagegen, dass sich das Gleiche nicht auf Bundesebene abspielen könnte.
Könnte schon, aber da ist ja das just präsentierte SPD-Wahlprogramm. Links der Mitte sei es, sagt Steinbrück selbst. Was sagt der Altkanzler dazu?
Zu meiner Dankbarkeit für die SPD, für all das, was ich habe tun können, gehört auch in solchen Fragen, auch wenn ich das ein oder andere anders geschrieben hatte, schlichts Maul zu halten.
Aber das hielt er dann natürlich nicht. Die Fettnäpfe des Kanzlerkandidaten, die, sagt einer, erinnerten doch an Schröders Anfangsfehler als Kanzler. Stichwort Brioni-Anzüge. Da guckt eher der Altkanzler auf seinen Anzug.
Ist nicht.
Kein Brioni-Anzug soll das heißen, Steinmeier grinst.
Obwohl ich jetzt ja könnte.
Dass Steinbrück als Kandidat Fehler macht, menschlich, meint Schröder.
Sind manchmal gut drauf, manchmal weniger gut drauf. Wie Sie sehen, ich bin heute gut.
Und deshalb schenkt er zum Schluss der Merkel-Regierung noch ein. Starke Politiker, sagt er, und meint sich in der Agenda-Frage, riskierten für eine gute Sache eben auch zu scheitern.
Geht man das Risiko, dass es schiefgehen kann, nämlich nicht ein, unterbleiben Entscheidungen, die Schwierigkeiten machen können. Und möglicherweise ist genau das Charakteristikum dieser Regierung.
Der Gegenwärtige.
Schiebt er nach, lächelt und geht. Ende der Gerd-Show. Abgang eines selbstbewussten Altkanzlers.
Georg Schwarte berichtete. Fast ein Vierteljahrhundert ist es her, dass die DDR kollabierte. Und noch immer ist das Interesse an den Spitzelakten der früheren Staatssicherheit ungebrochen, ja es wächst sogar. Roland Jahn, seit 2 Jahren Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, übergab heute seinen ersten Tätigkeitsbericht am Bundestagspräsidenten Norbert Lammert. Dietmar Riemer weiß mehr.
Die Stasi-Unterlagenbehörde, immer noch als Gauk-Behörde im Volksmund präsent, hat es mit gewaltigen Zahlen, zum Beispiel diesen. Von 111.000 laufenden Metern Schriftgut, wie es im reinsten Aktendeutsch heißt, sind mittlerweile fast 104.000 erschlossen. Das heißt, 93% sind bereits abgearbeitet. Wer nun glaubt, das Interesse an den alten Stasi-Geschichten sei nach Jahrzehnten etwas eingeschlafen, der täuscht sich gewaltig. Auch hier Zahlen. 2011 wurden über 80.000 Anträge auf Akteneinsicht gestellt. Letztes Jahr waren es über 88.000. Nun, wer fragt eigentlich immer noch und warum? Roland Jahn, der derzeitige Chef der Behörde, sagt, es gibt nicht den Frager schlechthin, sondern sehr unterschiedliche Motive. Zum Beispiel diese hier, über die sich Jahn zu Recht freut.
Es gibt eine neue Generation, die frische Fragen stellt, die Fragen stellt, gerade auch an ihre Eltern. Warum habt ihr mitgemacht? Warum habt ihr euch angepasst? Wie konnte es dazu kommen, dass diese Diktatur so lange funktioniert hat?
Aber auch diese Gruppe der Nachfrager wächst.
Viele sagen, jetzt bin ich Rentner, jetzt habe ich Zeit. Auch nach so langer Zeit will ich wissen, wie das damals war.
Jahn sagt, im Übrigen gehe es seiner Behörde nicht vornehmlich um Akten, sondern darum, das Schicksal von Menschen aufzuhellen. Die hohe Zahl der Nachfrager hat jedoch in einer Hinsicht auch Nachteile.
Leider ist es so, dass wir das, was an Nachfrage da ist, nicht so schnell befriedigen können, wie wir es uns gerne selber wünschen. Und da kann es auch passieren, dass auch über 2,5 Jahre Wartezeit dann eintritt.
Nämlich dann, wenn bei einer Nachfrage sich ein Aktengebirge abzeichnet, das nicht so schnell abgetragen werden kann. Einen statistischen Durchschnittswert mit Aussagekraft über Wartezeiten gibt es nicht. Ganz schnell geht es immer dann, wenn keine Akten, kein Hinweis gefunden wird. In einem solchen Fall erfolgt die Auskunft schon nach wenigen Wochen. Und die Personallage der Behörde? Nun, es arbeiteten Ende 2010 noch 1.825 Menschen dort. Ende 2012 waren es noch 1.708. Wer Fragen an die Stasi-Unterlagenbehörde hat, kann dort die unterschiedlichsten Informationsangebote erhalten. Nicht nur private Einzelschicksale können aufgeklärt werden oder wissenschaftliche Anfragen abgearbeitet, sondern
ich denke an die Häftlingsarbeit in Gefängnissen, Stichwort IKEA. Ich denke an die Medikamententests, an Patienten, die auch unter Aufsicht der Stasi gemacht worden sind. Aber auch, was nicht zu vergessen ist, der Vorteil der Nutzung der Stasi-Akten für Spielfilme. Der erfolgreiche Film Es ist nicht vorbei über die Frauen im Gefängnis Hoheneck, das haben 6 Millionen Zuschauer in der ARD gesehen.
Dietmar Riemer berichtete aus Berlin. Die Eurokrise hat tiefe Spuren in der Bilanz der Deutschen Bundesbank hinterlassen. Und das heißt auch, Wolfgang Schäuble muss umdisponieren, denn die Frankfurter werden sehr viel weniger Geld an den Bundeshaushalt überweisen als die erwarteten 1,5 Milliarden Euro. Zugleich sinkt die Inflationsrate in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit 2 Jahren. Aus Frankfurt, Judith Kösters.
Bevor Bundesbankpräsident Jens Weidmann offiziell verkündete, welchen Gewinn die Zentralbank im vergangenen Jahr verbuchen konnte, sagte er erst einmal einige Worte zur Finanz- und Staatsschuldenkrise und wurde dabei wie immer seiner Rolle als Mahner gerecht. Zwar habe die Europäische Zentralbank, die EZB, mit ihren Staatsanleihenkaufprogrammen und ihrer großzügigen Geldpolitik die Wogen in der Krise geglättet. Aber, warnte Weidmann, auch nicht zum ersten Mal, diese Rettungspolitik berge auch viele Risiken.
Insbesondere werden zunehmend Risiken sowohl neu eingegangen als auch vergemeinschaftet und hierdurch zwischen den Mitgliedstaaten umverteilt.
Und genau diese Risiken, erklärte Weidmann, hätten den Gewinn der Bundesbank geschmälert. 664 Millionen Euro beträgt der Überschuss für das vergangene Jahr. Er wäre deutlich höher ausgefallen, hätte die Bank nicht 6,7 Milliarden Euro zusätzlich als Risikopuffer zurückgelegt, für den Fall, dass Banken oder Staaten pleite gehen sollten, die der Bundesbank Geld schulden. Aber immerhin verkündete Weidmann, die 664 Millionen seien schon unterwegs aufs Regierungskonto.
Den Jahresüberschuss haben wir heute in voller Höhe an den Bund überwiesen, wo er gemäß Bundeshaushalt 2013 der Haushaltsfinanzierung dienen wird.
Das klingt gut. Stimmt aber insofern nicht ganz, als Finanzminister Wolfgang Schäuble 600 Millionen, also fast den kompletten Gewinn, gleich weiter überweisen muss an Griechenland. Schließlich hat Deutschland, genau wie die Euro-Nachbarländer, zugesagt, eventuelle Gewinne aus dem Kauf von griechischen Staatsanleihen an das Land zurückzuüberweisen. Hoffnungsfrohe Worte fand Jens Weidmann zur Konjunktur in Deutschland.
Die Unternehmen melden überwiegend eine gute oder befriedigende Wirtschaftslage. Und zuletzt haben sich insbesondere die Geschäftserwartungen verbessert.
Davon dürften auch die Arbeitnehmer profitieren. In vielen Branchen in Deutschland standen zuletzt oder stehen gerade Tarifverhandlungen an. Und die Forderungen gehen Richtung 6% Lohnzuwachs. Was er denn dazu sage, wurde Weidmann gefragt. Als Zentralbankchef, für den steigende Löhne immer auch Inflationsgefahr bedeuten, reagierte Weidmann äußerst gelassen und deutete sogar an, steigende Löhne in Deutschland könnten helfen, die Ungleichgewichte in der Wettbewerbsfähigkeit im Euroraum auszugleichen.
Mündige, kritische Verbraucher statt gedankenloser Konsumenten sind das Ziel. Verbraucherbildung müsse deshalb schon an den Schulen beginnen, sagt Ise Aigner und rief ein entsprechendes Bündnis ins Leben. Und schon hagelt es Kritik von Foodwatch, weil die Verbraucherministerin für dieses Bündnis ein paar äußerst fragwürdige Partner mit ins Boot geholt habe. Aus Berlin, Arne Meyer.
Das ist die Bundesministerin für Verbraucherschutz, die oberste Dame, die hier im Staat darauf aufpasst, dass es alles rechtens läuft.
Da machen die Kinder aus den Klassen 4 bis 6 aber ganz große Augen, als plötzlich Ilse Aigner in ihrem Klassenzimmer steht, gemeinsam mit dem Chef des Verbraucherzentralen Bundesverbandes Gerd Billen. Den kennen sie aber nicht wirklich. Dafür kennen sie sich gut aus, die kleinen Verbraucher. Die Projektgruppe an der Teltow-Grundschule in Berlin-Schöneberg hat sich in den vergangenen Wochen mit verschiedenen Themen beschäftigt. Zum Beispiel mit der Frage, welche Schritte sind eigentlich notwendig, um ein T-Shirt herzustellen? Und vor allem, wie viele Kilometer hat das Produkt zurückgelegt, bis es fertig ist?
Und dann werden die von Türkei nach Taiwan die Stoffherstellung gemacht.
50.000 Kilometer hat das Kleidungsstück am Ende hinter sich, bis es hier in der Einkaufstüte landet, erklärt der Schüler Ilse Aigner an einer Weltkarte mit vielen Pfeilen, die kreuz und quer über die Kontinente gehen, von Südamerika bis nach Asien und Europa. So sieht Verbraucherbildung im Idealfall aus, meint die CSU-Politikerin. Gerd Billen vom VZBV sieht das ähnlich.
Wenn junge Menschen Handyverträge abschließen, kann das zu Verschuldung führen, wenn sie nicht wissen, wie man vernünftig und sinnvoll mit Geld umgeht.
Aus diesem Grund haben Billen und Aigner heute ganz bewusst an diesem Ort den Startschuss gegeben für das Bündnis für Verbraucherbildung. Daran beteiligen sich die Verbraucherzentralen, das Bundesministerium unterstützt. Allerdings auch die Wirtschaft, der Handel sind mit dabei. Hauptziel des Bündnisses ist es, Verbraucherbildung in der Schule zu verankern. Idealerweise als eigenes Fach, so wie zum Beispiel seit 2009 in Schleswig-Holstein. Ilse Aigner.
Ich bin mir sicher, so wie wir es auch an dieser Schule hier sehen, an praxisnahen Vermittlung von Alltagskompetenzen, kann man das in jedes Unterrichtsfach letztendlich einbauen. Es muss nicht zwingend ein eigenständiges Fach sein, es kann es sein, aber es gibt auch jetzt die Möglichkeiten, hier es zu integrieren.
Dass Schulen und gerade Lehrer dafür ein offenes Ohr haben, zeigt eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Verbraucherzentralen Bundesverbandes. Gerd Billen.
Mehr als 3/4 der Lehrer und Experten sagen, dass die Schule auch im Bereich Verbraucherbildung einen Auftrag hat.
Heftige Kritik am heute gestarteten Bündnis übte die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, weil unter anderem Edeka und McDonald's dabei mitmischen würden. Aigner wies diese Kritik zurück und verteidigte die Beteiligung der Unternehmen am Bündnis.
Und da ist Fachwissen auch von Seiten der Wirtschaft durchaus sinnvoll, unter der Voraussetzung, dass sie neutral auch formuliert wird und nicht Marketing ist.
Das ist auch in den entsprechenden Leitlinien festgelegt, die für alle Bündnispartner gelten. Sie, Zitat, schließen werbliche Produkt- oder Markenkommunikation sowie Kundenakquisition im Rahmen des Bündnisses in Schulen aus.
Morgen in einer Woche beginnt offiziell der Frühling. Ernsthaft. Aber noch oder wieder hat uns der Winter fest in seinem eiskalten Griff. Vom Norden her zog die Schneefront heute Richtung Westen und Süden. In Frankfurt musste wegen heftigen Schneefalls der Flughafen zeitweise gesperrt werden. Bei Gießen kam es zu einer Massenkarambolage mit über 100 Autos. Informationen von Andreas Gielen.
Der Frankfurter Flughafen hat den Flugbetrieb teilweise wieder aufgenommen. Am Mittag waren die Start- und Landebahnen noch voll gesperrt. Der Flughafenbetreiber Fraport hatte aus Sicherheitsgründen die Notbremse gezogen. Der Räumdienst kam wegen des starken Schneefalls und wegen Schneeverwehungen nicht nach. Auch konnte das Eis auf den Tragflächen nicht schnell genug entfernt werden. Bis zum Nachmittag waren deshalb am Frankfurter Flughafen mehr als 400 Flüge ausgefallen. Fraport will nun nach und nach die Flieger abfertigen. Dazu wurde die sogenannte Centerbahn geöffnet. Trotzdem rechnet der Flughafenbetreiber damit, dass heute und auch morgen weiterhin Flüge gestrichen werden müssen oder verspätet abheben. Für die Gestrandeten werden für die Nacht Feldbetten aufgestellt. Der Schneefall hat auch auf den Straßen in weiten Teilen Deutschlands für chaotische Zustände gesorgt. Besonders betroffen war die A45 im hessischen Wetteraukreis. Dort waren laut Polizei rund 100 Fahrzeuge zusammengestoßen. Mehrere Dutzend Menschen seien dabei verletzt worden.
Dass Großbritannien und Argentinien gegeneinander Krieg führten, erscheint heute doch ziemlich absurd. Noch dazu am ein paar Inselchen im Südatlantik. Immerhin führte der Falklandkrieg 1982 zum Sturz der argentinischen Militärjunta. Nachdem britische Ölkonzerne dort nun Öl gefunden hatten, erhob Argentinien erneut Anspruch auf die Falklandinseln und deshalb stimmten Sonntag und Montag die 3000 Falkländer in einem Referendum selbst ab, zu wem sie gehören wollen. Mit eindeutigem Ergebnis weiß Gabi Biesinger.
Nur 3 Bewohner der Falklandinseln stimmten für einen Austritt aus dem Vereinigten Königreich. 1514 wollen dagegen britisches Überseegebiet bleiben. Das 2-tägige Referendum erreichte damit eine Wahlbeteiligung von 92%. Hunderte Falkländer feierten das erwartete Abstimmungsergebnis mit Freudengesängen und schwenkten britische Flaggen. Der britische Premierminister Cameron forderte Argentinien auf, das klare Abstimmungsergebnis zu respektieren. Großbritannien werde die Inselgruppe immer verteidigen. Die Abstimmung war angesetzt worden, nachdem Argentiniens Präsidentin Kirchner bei den Vereinten Nationen erneut Anspruch auf die Inselgruppe erhoben hatte. Argentinien hat inzwischen noch einmal bekräftigt, dass es das Referendum nicht anerkennen werde. Die argentinische Botschafterin in London nannte die Abstimmung ein rechtlich wertloses Manöver. Argentinien akzeptiere zwar, dass die Bewohner weiter britisch bleiben wollten, aber das Territorium sei nicht britisch. Die Falklandinseln sind zwischen Argentinien und Großbritannien umstritten, seit die britische Kolonialmacht die Inselgruppe 1833 erobert hatte. 1982 war der Konflikt eskaliert. Großbritannien und Argentinien führten Krieg um die Inseln. Rund 900 Menschen starben. Vor den 400 Kilometer von Argentinien entfernten Falklandinseln wurden kürzlich große Ölfelder entdeckt, was den Streit zwischen den beiden Ländern neu anfachte.
Und zum Schluss der Blick auf den Sport. Wir schauen voraus auf die Champions League. Schalke gegen Istanbul. Kerstin Hermes.
Es ist tatsächlich erst 3,5 Wochen her. Mitte Februar war Schalke noch ein Krisenclub. Erfolglos, mutlos, vorbei. Statt Depression herrscht Euphorie vor dem Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul. Trainer Jens Keller hat Schalke wiederbelebt.
Wir nehmen das Selbstbewusstsein, das wir uns die letzten Wochen aufgebaut haben, wo wir lange dafür gearbeitet haben, in das Spiel und werden genauso konzentriert in das Spiel gehen, wie wir die letzten Wochen angegangen sind.
Selbstbewusstsein, vor wenigen Wochen ein Fremdwort, das ausgerechnet der sachliche, höchst umstrittene Jens Keller das der Mannschaft wieder einhauchen könnte, hatten ihm in der Öffentlichkeit nicht viele zugetraut. Die Vereinsführung schon. Keller sprach viel mit den Spielern und zog seine Linie durch. Zum Glück, meint Mittelfeldspieler Julian Draxler.
Der Trainer hat gerade in der Zeit, wo es nicht so gut lief, immer die Qualitäten der Mannschaft geglaubt. Wir haben sehr intensiv gearbeitet auf dem Platz, aber auch in Videoanalysen unsere Fehler analysiert. Und ich denke, durch diese kontinuierliche Arbeit, die vor allen Dingen der Trainer auch vorangetrieben hat, hat sich die Mannschaft aus dem Tief befreit. Die Mechanismen greifen jetzt besser und deswegen sind auch die Resultate wieder so, wie wir uns die vorstellen.
Schalke ist kaum wieder zu erkennen, spielt phasenweise glänzenden Fußball, leidenschaftlich, mutig, kreativ und taktisch geschickt. Plötzlich scheint wieder alles möglich.
Ball flach halten bitte.
Kapitän Benedikt Höwedes will davon nichts wissen.
Vor 2 Wochen habt ihr uns alle nur abgeschrieben und jetzt wollt ihr uns wieder direkt den Himmel loben. Da bin ich ziemlich realistisch. Wir haben mit Sicherheit einen sehr, sehr positiven Trend, den möchten wir auch möglichst weiter ausbauen. Aber das benötigt natürlich auch konstante, gute Leistungen jetzt.
Das hört Manager Horst Held gerne. Er will eine derart deprimierende Phase nie wieder erleben.
Das war lang und intensiv und es war ein Scheißgefühl. Da wollen wir alle nicht wieder hin und deswegen müssen wir alle dafür arbeiten, dass das, was jetzt gerade schön ist, dass das bleibt.
Und die Mannschaft um Torwart Timo Hildebrand verspricht, gegen Galatasaray Istanbul heute Abend alles dafür zu tun.
Ich glaube, jeder ist absolut geil drauf, ins Viertelfinale einzuziehen.
Und das war's für heute im Echo des Tages. Sie können diese Sendung auch als Podcast herunterladen unter ndr.de/info und wdr5.de. Tschüss und einen schönen Feierabend. Mein Name ist Holger Senzel.